Incoming transmission.
It's been a long road getting from there to here.
Moment. Das ist falsch. Ja, das ist das Richtige. Alles klar, und los. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Warpcast. Ich weiß mittlerweile echt nicht mehr, welche das ist. Dementsprechend lassen wir die Nummer an der Stelle einfach mal raus. Ich bin heute hier mit Gundel und der Warpcast wird heute international, denn wir haben eine Live-Schaltung nach Schweden. Hallo Schweden.
Hallo Deutschland.
Gundel, du bist ja neu im Warpcast. Du bist auch relativ neu im Warp-Core-Team. Ich glaube, wie lange bist du jetzt dabei bei uns?
Ungefähr zwei Monate.
Und du hast dich jetzt mutigerweise bereit erklärt, im Warpcast mitzumachen. Das finde ich ganz stark, weil ich bin natürlich auch immer auf der Suche nach neuen Stimmen und versuche, neue Leute zu begeistern, mitzumachen. Magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du bei uns machst?
Ja, also ich bin Lektorin und Autorin. Also ich schreibe selber Bücher und Kurzgeschichten und arbeite hauptsächlich für Selbstpublisher als Lektorin. Und ich suche schon seit einer Weile nach einer Arbeit, die kleine, aber regelmäßige Beiträge erfordert. Wo ich halt immer mal wieder einen kleinen Beitrag korrigieren oder lektorieren kann und quasi immer wieder, jede Woche, jeden Tag was Kleines machen kann. Und außerdem bin ich ja Nerd- und Science-Fiction-Fan und da hat sich das irgendwie angeboten, zum Warpcore zu kommen.
Dann lag das nahe, ja?
Ja, also ich habe mich auch schon vor einem Jahr, als Marco das erste Mal jemanden gesucht hat, beworben. Und er hatte damals aber die Kati und stand kein weiterer Bedarf für mich. Und deswegen hat sich das ein bisschen verzögert. Auf seine Art und Weise ist es für mich so eine Art Traumarbeit. Es ist nicht so furchtbar viel, aber es ist halt, beschäftige ich mich mit Themen, die ich total spannend und interessant finde. Und das ist was ich normalerweise nicht mache. Ich lektoriere normalerweise Bücher, also Belletristik-Manuskripte. Zwar auch Science-Fiction und Fantasy, aber nicht so redaktionellen Text, der im Internet in kleinen Häppchen veröffentlicht wird. Und das ist macht sehr viel Spaß und ist sehr interessant.
Ich denke, viele Leute haben überhaupt gar keine richtige Vorstellung, was so ein Lektor eigentlich macht. Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen Einblick geben? Was so eigentlich die Tätigkeit? Ich meine, wenn man einen Redakteur hört, dann weiß immer ungefähr jeder, was man sich dahinter vorstellen muss. Aber wenn man jetzt sagt Lektor oder Korrektorat oder sowas, das ist natürlich was anderes. Und da gibt es natürlich Abstufungen und Einzelheiten, die man da wissen muss, um das genau zu verstehen.
Ja, also man muss grundsätzlich zwischen Korrektorat und Lektorat unterscheiden. Ein Korrektorat ist eine reine formale Fehlersuche nach Tippfehlern, Rechtschreibfehlern, wenn die Grammatik nicht stimmt, Kommasetzung, Zeichensetzung, sehr wichtig. Das heißt, man scannt den Text so Wort für Wort, Satz für Satz ab, ob irgendwo ein Buchstabe verdreht ist, die Grammatik nicht stimmt. Ja. Wegen des, also nach wegen kommt immer der Genitiv und die meisten Leute sagen aber wegen dem, solche Sachen. Das ist ein Korrektorat. Das ist im Aufwand kommt es im Lektorat gleich, weil um dafür zu sorgen, dass der Text am Ende wirklich so gut wie fehlerfrei ist, komplette Fehlerfreiheit ist im Grunde nicht möglich, aber so fehlerfrei wie nur irgendwie möglich, muss man den mindestens dreimal lesen. Ja, man liest ihn durch, dann liest man ihn nochmal durch und ein guter Korrektor liest ihn dann nochmal rückwärts durch. Und das dauert einfach, bis das fertig ist. Das ist ein Korrektorat. Ein Lektorat, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist extrem davon abhängig, was man überhaupt lektoriert, was das für ein Text ist, wie lang der ist, ob man jetzt bei einem Roman, ob man für einen Verlag lektoriert oder beim Selbstpublisher, für den Autor selbst, das ist auch ein großer Unterschied, was erwartet sich der Autor überhaupt, wie gut ist der Autor, wie viel hat er schon geschrieben, was für eine Art von Buch ist es, ist es ein Genre-Roman für Jugendliche oder ist es irgendeine Hochbelletristik, die im FAZ-Feuilleton diskutiert wird. Es hat alles Einfluss darauf, was man dann überhaupt mit diesem Text macht und wie das Lektorat durchgeführt wird. Das ist, kann von, dauert nur ein paar Tage bis zu dauert mehrere Wochen und braucht mehrere Durchgänge reichen. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. So als Anhaltspunkt, die großen Autoren, die halt auch in Deutschland auf den Bestsellerlisten erscheinen, sagen, sie bearbeiten ein Buch normalerweise 5 bis 8 Mal, nachdem sie es geschrieben haben. Und ich würde jetzt mal sagen, ich habe noch nicht für Verlage gearbeitet, ich habe aber im Großen und Ganzen nur für Selbstpublisher, aber ich würde sagen, davon sind mindestens 3 bis 5 Durchgänge Lektoratsdurchgänge, Lektorat und Korrektorat. Also das ist ein sehr, sehr großer Arbeitsschritt, von dem die meisten Leute, die ein Buch im Laden kaufen, in die Hand nehmen und lesen, überhaupt gar keine Ahnung haben und auch nicht haben müssen.
Das ja, aber ein gutes Lektorat, das erkennt man schon im Buch, finde ich.
Ja, sicher, man erkennt, man merkt dann halt, dass das flüssig geschrieben ist und dass der, dass auch die ganzen Details stimmen. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich 16, 17 Jahre alt war, habe ich mal einen Star Trek-Roman gelesen, da hatte Kirk alle 50 Seiten eine andere Augenfarbe. Also sowas würde
dann. Das darf natürlich nicht passieren, ne?
Ja, sowas passiert aber. Also ich meine, auch Lektoren haben mal einen schlechten Tag. Ja, aber so, auf sowas würde ein Lektor zum Beispiel achten, auf so inhaltliche Sachen, dass das alles gleich und stimmig ist, dass in einem Science-Fiction- oder Fantasy-Roman, dass die neu eingeführten Begriffe, ja, die Fantasiebegriffe, der Fachbegriff ist Neologismus, also wenn man sich halt ein Wort für irgendwas ausdenkt, was es vorher nicht gegeben hat oder was es in der realen Welt nicht gibt, dass die alle überall gleich sind. Sowas muss ein Lektor auch machen. Man muss auf den Stil achten, wie es geschrieben ist, ist es schlüssig, ist es verständlich, kommen nicht zu lange Blöcke, in denen die Welt erklärt wird, sondern es ist alles möglichst irgendwie so ein bisschen locker, fluffig eingebunden. Ja, das ist alles Aufgabe des Lektors. Ist die Geschichte in sich stimmig? Sind die Charaktere in Ordnung? Oder machen die plötzlich Sachen, die sie eigentlich gar nicht machen sollten? Ist das Ende befriedigend oder steht der Leser dann da und denkt, hä? Und jetzt?
So what?
Also das ist dann schon, also das, wie gesagt, das hängt auch sehr stark davon ab, wie ist der Autor so? Also was, wie weit ist der schon? Wie viel hat er schon geschrieben? Wie oft hat er schon mit einem Lektor zusammengearbeitet? Das ist also wirklich sehr unterschiedlich. Und genauso unterschiedlich wie die Autoren sind, sind auch die Lektoren. Da muss man so ein passendes Paar finden. Das ist nicht ganz einfach, einen passenden Lektor zu finden.
Ich habe früher in meinem Studium bei einem Münchner Verlagshaus gearbeitet und habe da teilweise Autorenbetreuung gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man ein Lektorat macht für Self-Publishing, hast du ungefähr eine Prozentzahl, was wirklich Lektorentätigkeit ist und was am Ende Betreuung ist? Also Händchen halt von nervösen Jungautoren?
Also so furchtbar viel Betreuung ist da nicht dabei. Also die meisten Selbstpublisher wissen relativ genau, was sie wollen. Das ist manchmal unrealistisch, aber das ist sei dahingestellt, aber also da jetzt wirklich ernsthaft beraten, ja, ich berate schon auch, ich habe jetzt einen neuen Kunden, der macht das zum ersten Mal im Lektorat, hat aber schon mehrere Bücher veröffentlicht, zwischen 10% und 30%, aber 30% ist schon wirklich sehr viel, also eher weniger. Ein Verlagsbuch hat auch tendenziell mehr Verlektoratsdurchgänge, während ein Selbstpublisher häufig einen macht. Eventuell nochmal so ein besonders schlimmes Stück nachkorrigieren lässt. Aber also da wird es nicht so intensiv am Text gearbeitet. Das Buch soll halt in sich stimmig und lesbar sein. Es muss jetzt halt kein Meisterwerk am Schluss bei rauskommen.
Machst du denn bloß Romane und Erzählungen oder machst du auch zum Beispiel Sachbücher?
Ich mache auch Sachbücher. Aber lieber mache ich Romane und Erzählungen.
Weil Sachbücher zu viel Quellenrecherche ist, oder?
Ja, auch. Ist auch einfach nicht mein Spezialgebiet. Ich mache lieber Sachen, mit denen ich mich wirklich gut auskenne. Ich kann auch ein Sachbuch lektorieren, aber ich bin eigentlich eher jemand, der sich mit Romanen und mit Belletristik auskennt und dann vor allen Dingen mit der Fantastik. Und das mache ich deutlich lieber. Ist auch immer schön, wenn man was liest, was man spannend und interessant findet. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass das, was ich jetzt bei Wobco mache, halt was komplett anderes ist. Es ist ein redaktioneller Text. Ja, der hat andere Anforderungen, andere Voraussetzungen für ein Lektorat. Ja, die Zielgruppe ist anders, die Sprache ist anders als in einem Roman. Ja, in einem Roman kann man mal so ein bisschen vor sich hin schwadronieren in so einem kurzen Artikel über, was ich, das Leben eines Schauspielers. Da muss jeder Satz sitzen. Ja, das muss alles flüssig sein. Und das ist also eine völlig andere Art des Lektorierens als genau deswegen habe ich mich halt für diese Arbeit interessiert, weil das halt mal was anderes ist. Abwechslung macht's.
Jetzt habe ich noch ein bisschen eine speziellere Frage. Habt ihr wenn ihr euch über Lektorat bei Wobcore unterhaltet, habt ihr so eine Wall of Fame der schlimmsten Sätze von Wobcore?
Ich habe ja gerade erst angefangen.
Aber das muss also, doch irgendwo geben. Da sind bestimmt manchmal ein paar Ausreißer dabei.
Ja, also Kati und ich haben so eine Liste an Sachen, die immer wieder falsch gemacht werden. Aber also, ja, wir haben jetzt noch keine Liste oder keine Datei oder so zusammengestellt, in der jetzt aufgelistet ist, was das alles für so schlimme Sachen gesagt werden und geschrieben worden sind. Bisher wurde ja nur ein Korrektorat gemacht. Mit dem Lektorat fängt es ja gerade erst an. Ja, es ist halt, ein Lektorat ist auch keine Sache, die man dann macht und dann ist das alles, wird das irgendwie korrigiert und umgeschrieben und dann ist gut. Ja, so funktioniert das nicht. Das ist so ein Lernprozess.
In meinem Kopf, in meiner Fantasie sitzt ihr gemeinsam im Raum mit euren Laptops und an der Wand sind so Whiteboards, wo so die Namen mit den Highscore-Listen für die meisten Kommafehler dran ist. Und dann stehst du auf, machst einen Strich bei Mario und machst einen Strich bei Götz und bei Marco. Zack.
Ja, also ich glaube, Kati hat sowas in der Richtung, ja.
Aber also eher so im Kopf. Dass sie das rauslässt.
Eher so im Kopf. Ja, wer was, welche Fehler am meisten macht. Also mein persönlicher Hauptfehler ist nicht vollendete, also unvollständige Sätze. Im Fachbegriff heißt das Ellipse. Das ist, wenn man einen Satz schreibt, Punkt, und dann setzt man mit einem Nebensatz fort. Er ging die Straße entlang, Punkt, wobei er Richtung Sonne schaute. Und der zweite Teil ist ein Nebensatz, nicht vollständig. Ja, in dem Satz kann er nicht alleine stehen. Wobei er Richtung Sonne schaute, da steht das Verb am Ende, also ist es nicht, ist es kein Hauptsatz und das geht halt nicht. Also sowas wird im Wobcore sehr häufig gemacht. Solche unverständlichen Sätze. Und das ist schon in einem Roman problematisch, aber in einem redaktionellen Text hat es nichts zu suchen.
So, ich denke, wir haben damit ganz gut abgegrast, was das Korrektorat ist und was das Lektorat macht und warum du jetzt bei Wobcore bist, nämlich dass die Texte noch viel besser werden im Magazin. Aber was hat dich jetzt zum Wobcast getrieben?
Naja, ich bin halt ein alter Trekkie und interessiere mich halt für Science Fiction. Hauptsächlich für Star Trek zugegebenermaßen, aber ich überlege gerade, seit wann ich Star Trek-Fan bin. Vielleicht so mit 15, 16 oder so bin ich da dazu gekommen. Also so furchtbar alt dann auch wieder nicht, aber. Ja, also ich bin ein Trekkie und ich stelle mich für Science Fiction. Und Texte zu lesen, die sich mit was beschäftigen, was ich spannend finde, das ist natürlich viel cooler, als Texte zu lesen und zu korrigieren mit irgendwas, was ich total langweilig finde.
Jetzt kommt natürlich auch noch auf jeden Fall die Gretchenfrage. Wer ist der Captain? Wer ist dein Captain?
Das ist schwer.
Ja, die muss ich jetzt aber stellen. Das ist so, damit wir merken, ob wir jetzt auf einer Wellenlänge sind.
Das ist schwer. Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Also ich hätte jetzt spontan wollte ich Cisco sagen, aber eigentlich finde ich nicht so, eigentlich ist es doch nicht so. Wer ist denn der Captain von Enterprise? Also von dieser Serie?
Archer,
genau. Also wenn ich mich entscheiden muss, was ich ungern tue, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich Archer nehmen.
Und was ist das coolste Raumschiff?
Das ist ja eine unfaire Frage, weil, DS9 hat auch ein Raumschiff, ne? Die Defiant. Coolste Raumschiff, ja, tendenziell die Voyager.
Die Voyager, echt? Die Interpret? Und die letzte Frage und wahrscheinlich entscheidende Frage, was ist die beste Star Trek-Sendung?
Meinst du jetzt einzelne Folge oder eine komplette
Nein,
Serie?
Nein, deine Lieblingsserie, das reicht mir.
Ja, das ist wieder dasselbe wie bei dem Lieblingscaptain, da schwanke ich so ein bisschen zwischen DS9 und Enterprise. Wenn Enterprise die letzten beiden Staffeln nicht hätte, würde ich sagen eindeutig Enterprise. Aber so ist es wahrscheinlich dann tendenziell eher DS9.
Aber Enterprise und DS9, das liegt doch so im Spektrum diametral gegenüber. Also, hä? Das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären.
Ja, also Enterprise fand ich die ersten beiden Staffeln richtig gut. Ja,
Also wenn du jetzt sagst, dass das entscheidende Merkmal ist, dass das Intro besser ist, kaufe
nee,
ich. Finde
nee,
ich auch mega.
Nee. Also die Intros sind...
It's been a long...
Also das Intro ist gut von Enterprise, da stimme ich dir vollkommen zu, aber Intros sind halt, auch wenn sie gut sind, so nach wirklich 10 Folgen irgendwie unspannend geworden. Also, nein, das hat mit dem Intro nichts zu tun. Ich stehe privat auf Unterhaltung, wo Leute sich viel miteinander reden, mit vielen Dialogen. Also weniger eckgeladen und mehr Sachen, wo die Handlung sich so gemächlich entwickelt und wo sich viel mit sich selber beschäftigt wird und philosophische Probleme gewälzt werden. Einer der Gründe, warum ich nach wie vor Star Trek-Fan bin. Und das ist in den ersten beiden Staffeln von Enterprise, ist das halt auf die klassische Weise sehr deutlich durchgeführt. Und das fand ich schon immer toll und hat mir total gut gefallen. Ich finde die ersten beiden Staffeln von Enterprise das Beste, was bei Star Trek rausgekommen ist. Die dritte Staffel ist okay. Und die vierte fand ich ganz grauslich. Und bei DS9 ist das auch so ein bisschen, ja. DS9 hat ja den Vorteil, dass es halt so eine durchgehende Handlung hat, die am Schluss relativ spannend wird. Und damit kann ich mich schon auch anfreunden. Tendenziell mag ich aber halt lieber, dass wenn sich die Dinge eher so gemächlich entwickeln.
Vielleicht ist es mal ein Thema für uns, dass wir uns mal ein paar Enterprise und ein paar DS9-Folgen rausgucken und die mal besprechen.
Immer gerne, ja. Muss ich mir dann nochmal angucken. Ist eine Weile her, dass ich letztes Mal Enterprise geguckt habe, aber dann nur die ersten beiden Staffeln.
Vielleicht reden wir darüber nochmal. Mhm. Oder wir machen halt so eine klassische Top 10 oder sowas, so, dass wir am Ende uns alle einig sein, dass In the Pale Moonlight die beste DS9-Folge ist. Das geht natürlich auch.
Aber prinzipiell ist es eine gute Idee, so Star Trek-Folgen zu besprechen. Also, würde ich sofort mitmachen.
Können wir ja mal ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Wir gucken einfach mal, wie das jetzt läuft, wie es dir am Ende gefällt, ob du mit einem guten Gefühl hier rausgehst. Und denn am Ende werden wir auf jeden Fall noch drüber sprechen, für was für Star Trek-Themen oder Science-Fiction-Themen du dich allgemein interessierst. Ich glaube, in der Vorbesprechung ist noch der Name Douglas Adams gefallen. Mhm. Was sind denn so deine Zugangspunkte für Science-Fiction? Was sind deine Franchises außer Star Trek jetzt?
War gar nicht so furchtbar viel, ehrlich gesagt. Lex the Dark Soon fand ich noch damals total gut, als das im Fernsehen lief. Und das war's im Grunde. Ich bin eigentlich im Wesentlichen ein Trekkie. Das liegt daran, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, als ich jugendlich war und mich halt interessiert habe für Neues und Spannendes und so, mich orientiert habe in der Welt. Das finde ich toll. Ich konnte ja lange Jahre gar nicht sagen, was ich so toll an Star Trek finde. Und dann hatte ich mal eine Unterhaltung mit einer Schulfreundin, die hat mir einen sehr langen Vortrag darüber gehalten, dass sie alles toll an Star Trek findet, und hat dann damit geschlossen, dass sie gesagt hat, das Tolle wäre ja, dass es eine Welt zeigen würde, in der alles gut und toll ist, in der die Menschen sich verstehen, in der es friedlich wäre und dass das möglich ist, dass Menschen so zusammenleben. Und das wäre quasi der Grund, warum sie warum sie tricky ist. Und ich habe dann eine Weile drüber nachgedacht. Wie gesagt, da war ich vielleicht so 17 oder 18 oder so. Und gedacht, dass es möglich ist, das ist halt die entscheidende Frage. Ist es möglich? Ja, angesichts von Jahrhunderten Krieg. Ja, ich weiß noch, dass mal eine Bekannte meiner Mutter, als ich auch noch jugendlich war, zu mir gesagt hat, dass es in den letzten 100 Jahren nicht ein einziges Jahr die Erde komplett kriegsfrei war, es immer irgendwo Krieg geherrscht hat. Das fand ich damals total entsetzlich. Das hat mir alle meine Illusionen über die Welt und die Menschheit genommen. Und dann stellt sich natürlich die Folgefrage, ist das tatsächlich möglich? Und das mal so gedanklich durchzuspielen, das finde ich halt sehr spannend, den Leuten dabei zuzugucken.
Ja, aber das ist ja auch ein bisschen schizophren bei Star Trek, weil das wird halt immer so gepredigt, dass es seit 400 Jahren Frieden gibt, so, aber das 24. Jahrhundert ist praktisch durchweg irgendwelche Krisen, Kriege und sonst was.
Ja.
Dominienkrieg, Borg-Auseinandersetzungen und so weiter und so fort.
Ja, weil es halt
diesen Streifen an Ödland durch den Delta-Quadranten, den die Voyager hinter sich herzieht, ne? Also
ja, man darf halt Science Fiction nicht mit Futurologie verwechseln. Das sind zwei, also es wird häufig relativ häufig gemacht, und also es ist kein.
Jetzt wird's deep und los.
Es ist halt keine, also Star Trek ist keine Prognose, wie die Zukunft aussehen wird. Das ist eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Welt. Also ein Versuch, sich mit dem, was momentan aktuell ist, zu beschäftigen. Was ich finde, ich mal sehr schön an den aktuellen Folgen merkt, also den aktuellen Serien merkt. Ja, Discovery finde ich extrem, wird relativ deutlich, wie das Selbstbild der Amerikaner sich gewandelt hat. Und Picard ist ja quasi so eine.
Ne, Picard ist Zeitgeschichte.
Ja, es ist auch so ein bisschen so eine Antwort auf Discovery, ja, auf dieses düstere Bild von bei Discovery. Wo es mir auch aufgefallen ist neulich, ich habe neulich eine alte Next Generation Folge geguckt. Das sagt, sitzt Geordi total deprimiert in Ten Forward und ja, er ist total da, Lieutenant sowieso, er ist würde ich sie ja so gerne ansprechen. Wäre jetzt da so ein bisschen verliebt. Und Riker sagt, ja, wer ist denn die Erwählte? Und Jordi sagt, ja, hier, der Lieutenant zeigt halt auf die entsprechende Person. Und Riker guckt hin und sagt, so anerkennt, das sieht wirklich gut aus. Ja, das würde heutzutage überhaupt nicht mehr gehen. Ja, so ein,
das würde nicht mehr funktionieren.
Das ist so ein 80er-Jahre-Ding. Ja, so, ja, die sieht gut aus. Und dann ist eine gute Wahl. Also, eine hässliche, da hätte ich dir auf keinen Fall dich beglückwünschen können. Und also, das ist, also, Science Fiction ist keine Zukunftsprognose. Das ist ein Versuch, sich mit aktuellen Problemen auseinanderzusetzen.
Ja, es nimmt aktuelle Probleme und stellt es in einen anderen Kontext und versucht daran halt die Bruchstellen herauszuarbeiten und halt für die eigene Situation Fragen zu stellen, Hilfestellung zu geben und vielleicht sich dem ethisch Guten ein bisschen zu nähern oder dem Wünschenswerten zu nähern.
Naja, ich meine, wir sind alle sterblich, ja. Irgendwann wird jedem Menschen klar. Ja? Ich lebe bis halt noch so, weiß ich nicht, 50 bis 80 Jahre, je nachdem, wann ihm das klar wird. Und dann ist es aus. Ja. Und dann weiß ich halt dann, also wenn er sich auch nur irgendwie für seine Umgebung, für die Welt, in der er lebt, interessiert, sagt, das ist ja ein bisschen schade, dass ich nie erfahren werde, wie das weitergeht. Ja, wie sich die Menschheit dann entwickelt. Und die logische Schlussfolgerung ist, sich halt damit zu beschäftigen, wie es denn sein könnte. Ausgehend natürlich von dem, was jetzt ist. Was könnte denn mal sein in der Zukunft? Wie könnte die Menschheit denn sein? Was könnte sie denn alles erfinden? Und wie könnte sie ihre Gesellschaft gestalten?
Ich denke, viele Leute auf der Welt stellen sich diese Frage zu wenig.
Ja, die meisten Menschen sind auch im Alltag mit allen möglichen Dingen beschäftigt. Also, aber ja, prinzipiell ist es richtig, ja. Sich ein bisschen mehr Gedanken zu machen darüber. Was könnte man denn jetzt anders machen, damit es in Zukunft besser wird? Ja, das ist ja auch.
Ja, aber der Mensch stellt sich doch jeden Tag ähnliche Fragen mit derselben Methode. So. Wie erziehe ich meine Kinder, damit sie irgendwann mal gute Menschen werden? Oder wie baue ich mein Business auf, damit ich am Ende Kohle verdiene? So. Wie organisiere ich meinen Haushalt, dass ich wirtschaftlich arbeiten kann? So. Das ist ja überall dieselbe Methode, aber warum können wir das nicht mal so ein bisschen als Lebensmotto auffassen, als kleinen Appell in dieser Folge? Aber lass uns mal weitergehen. Hast du vielleicht noch andere Interessen? Vielleicht noch Bücher, Hörspiele, Kinofilme?
Oh, ich gehe jetzt halt ganz, ganz selten ins Kino. Das ist jetzt ein ganz blödes Thema. Ich lebe hier in Schweden auch wirklich in der Pampa, ja, und ich glaube, die Kinos haben zurzeit auch noch zu, wenn ich so drüber nachdenke. Aber auch bevor die Kinos alle zugemacht haben in Schweden, bin ich wirklich sehr selten ins Kino gekommen, weil es nicht so ganz einfach ist, hier mal irgendwie wegzukommen. Zudem habe ich Familie und Zeiten sind eingeschränkt. Ich mache Rollenspiel, weiß, dass das Hobby gilt. Ich habe jetzt angefangen, mir beizubringen, wie man näht. Ich lebe nach dem Motto, alle 10 Jahre müsste ich mal was Neues lernen.
Du brauchst jetzt Maid. Habe ich das richtig
Nein,
verstanden?
Nein, halt, wie man näht mit der Nähmaschine.
Ach so, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, du wirst jetzt Wikinger.
Nee. Wikinger bin ich irgendwie so ein bisschen schon. Als Rollenspieler ist man irgendwie so ein bisschen alles. Ich, also Anfang 20 habe ich angefangen zu studieren. Mit Anfang 30 habe ich mir beigebracht, wie man Romane schreibt und allgemein, wie man schreibt und lektoriert. Und jetzt bin ich 40, jetzt habe ich beschlossen, jetzt fange ich an zu nähen. Habe ich mein ganzes Leben noch nie gemacht. Und ja, jetzt bringe ich mir das bei. Das dauert natürlich ein bisschen, bis da was bei rauskommt, was man tatsächlich anziehen kann.
Ja, dann einfach ein paar Größen größer nähen, dann können es die Kinder irgendwann mal anziehen. In der Hoffnung, dass man dann irgendwann genug Übung hat.
Ja, ich überlege gerade, was. Ich schlag mal was vor.
Aber wenn du jetzt sagst, du lebst in der schwedischen Pampa, mhm, das stelle ich mir ganz gut vor, wenn man dann einen Garten hat, einen Sonnenstuhl und meinetwegen einen Schirm, ein kaltes Getränk und dann hat man ein Buch in der Hand und liest das. Liest du Science-Fiction-Bücher?
Ich lese auch Science-Fiction-Bücher, ja. Und aber tendenziell eher Fantasy, aber ich lese auch Science-Fiction-Bücher, ja.
Ja gut, das kommt ja am Ende auch selber raus.
Ja, kommt ein bisschen auf das Buch an, ja.
Ja, kannst du mal so aus der Hüfte eine Top 3 Fantasy- und Science-Fiction-Bücher abfeuern?
Also Fantasy steht auf jeden Fall auf Platz 1 Neil Gaiman, American Gods.
Okay, cool. Bin ich dabei. Aber du bist auch so jemand, der eine Top 3 bei Platz 1 anfängt. Da müssen wir auch noch drüber sprechen.
Oh, ja. stimmt.
Das ist antiklimaktisch. Das Lektorat würde jetzt sagen, das, ja, musst du noch mal überdenken.
Nicht spannend, ja, wenn man schon mit der Conclusion ganz am Anfang kommt. Ja, also mit dem Höhepunkt ganz am Anfang. Ja, ich überlege gerade, nach Neil Gaiman kommt irgendwie so relativ lange nichts mehr. Ich bin auch relativ schlechter drin, mir Namen und Titel zu merken. Ich überlege gerade Fantasy, was ich da noch so gut finde. Das liegt nicht daran, dass ich da nichts habe. Es liegt hauptsächlich daran, dass mir jetzt spontan nichts einfällt.
So, wir machen ganz kurz eine Pause an dieser Stelle, in der Sigunde sich nochmal über ihre Top 3 ins Klare kommen kann. Und dann sehen wir uns gleich nach einem kleinen bisschen Musik wieder und sprechen über den Rest. Bis gleich. Der Mario an. Was will der denn? Der weiß doch, dass wir jetzt podcasten. Ah, okay. Alles klar.
Ja? Ja, hallo, Chris? Chris, bist du da? Chris, hallo?
Hallo, Mario.
Geil, dass ich dich gerade noch rankrieg. Ey, du, ich hab gerade dich mit der Gundel reden hören, ja? Und ja, soweit geil, aber da sind mir doch noch so ein, zwei Sachen eingefallen, die selbst ich jetzt wieder dazu ablassen muss. Und du bist ruhig, ich möchte kein Widerwort, ich muss einfach mal losranten und ein Danke sagen als Lektorat. Ich meine, wir beide haben jetzt festgestellt, während des Podcasts das A und O eines guten Produkts ist ein ordentliches Lektorat. Sollte eigentlich klar sein. Eigentlich. Sollte. Ist es aber allzu oft nicht in der gewünschten Form. Was genau macht ein Lektorat? Rechtschreibprüfung? Check. Aber ein wesentlicherer Bestandteil sollte der Part des Redigierens sein. Was für ein Zeug? Redigieren? Es bedeutet, dass das Lektorat sich hinsetzt und den vorliegenden Text auf innere Widersprüche und Logiklöcher abklopft. Das kann natürlich nie vollständig funktionieren. Es wird immer wieder irgendwas durchrutschen. Denn ein Lektor muss ja auch im Thema mit drin sein. Ist er oder sie es nicht, passieren halt Fehler. Passt. Ich habe so ein paar Beispiele mal für dich, wo ein Lektor nicht redigiert hat, offensichtlich. Ich fange mal erstmal mit Perry Rhodan an, mein Lieblingsbeispiel. Ne? Da könnte ich aus der Serie sowieso hunderte von Büchern schreiben über Lektoratsfehler. Aber man soll ja nicht auf allem rumreiten. Und da einfach mal als Beispiel Band 33 der klassischen Heftserie. Da kommt eine Aussage. Gucki verspeiste genüsslich ein Kaninchen, seine Lieblingsspeise. Gucki. Der Mausbiber. Der mit dem Nagezahn. Eben jener, der in allen vorherigen Heften als Pflanzenfresser etabliert wurde. Das ist dann eine Stelle, an der entweder wirklich nicht redigiert wurde oder der Lektor wirklich tatsächlich geschlafen hat. Gut, gibt's natürlich auch Beispiele aus den neueren Heften, wobei neuer, ja gut, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her. Da befand sich eine Person zeitlich gleichzeitig einmal hier bei uns auf der Erde und dann über 400 Millionen Lichtjahre entfernt. Fällt jetzt natürlich nicht jedem Leser auf, das weiß ich, aber es wäre halt bei aufmerksamem Lektorieren sicher vermeidbar. Und auch bei Stilblüten, da ist ein guter Lektor mit drinne beim Redigieren. Und zeitlich falsche Ausdrücke. Es dürfte uns zwar kaum auffallen, aber wenn in einem Roman, der im Jahre 1600 irgendwas spielt, ein Pferdegespann wie ein Ferrari röhrend über den Asphalt bügelt, dann stimmt etwas inhaltlich so nicht. Oder wenn beispielsweise brüllende Stille die Zentrale zerreißt. Klingt prosaisch, klingt hochgestochen, ist aber eigentlich an sich nicht richtig. Und ja, selbst bei Filmen gibt es ja eigentlich für das Drehbuch einen Lektor. Ein Lektor würde zum Beispiel dafür sorgen, dass in einem Film über das Römische Reich, das Römische Imperium, wenn da plötzlich diese Römer mit Maschinenpistolen auf sich herumschießen. Ja, Entschuldigung, das würde natürlich ein Lektor sehen und sagen, ey Leute, die hatten damals keine Maschinenpistolen, nur Schwerter. Ich sag nur Ben Hur, ne? Hauptdarsteller mit Armbanduhr. Oder nehmen wir mal ein neueres Beispiel, der erste Indiana Jones Film. Wäre der ein Buch gewesen, hätte ein guter Lektor festgestellt, das Ende wäre in jedem Fall, auch völlig ohne Indiana Jones, so eingetreten, Und damit ist ja eigentlich die gesamte Handlung davor völlig obsolet. Vielleicht hätte ein guter Lektor eine Erklärung beschert, warum Indy als Katalysator doch in die Geschichte gehört. Ja, und wie Gundel in ihrem Interview schon sehr deutlich sagte, heißt Redigieren auch, ein Werk mehrfach aufmerksam durchzuarbeiten. Und wird hier, wie bei vielen Self-Publishern leider üblich, gespart, merkt man diesen im Roman durchaus an. Da möchte ich als Leser dann wirklich zum Rumpelstilzchen mutieren und vor Wut ums Feuer tanzen. Gut, nicht immer sind Fehler direkt wie mit einer Bratpfanne ins Gesicht. Nein, manchmal schleichen die sich auch als allgemeines Unbehagen an, so wie so eine kleine Flatulenz halt. Und am Ende sorgen sie natürlich dafür, dass man mit dem jeweiligen Buch oder Heft nicht so ganz warm werden konnte. Und kann ein Lektor auch über sein Ziel hinausschießen? Das ist auch so eine Frage, die mir irgendwie noch bei euch ein bisschen fehlte. Und ich sage da ganz offen ja. Wenn er nämlich dem oder der Autorin so sehr ins Handwerk pfuscht, dass er demotiviert, ausgenommen natürlich, die schreibende Person ist völlig talentbefreit und sollte lieber was anderes machen als schreiben. Na, aus meiner Sicht sind Lektorinnen also quasi unsichtbare Helfer oder, wenn man so möchte, das Rückgrat eines jeden guten Werkes. Und das muss einfach ein bisschen deutlicher werden und wir alle sollten die Arbeit dieser Person noch viel mehr als bisher würdigen. Das wollte ich dir einfach mal mitteilen. Tschö!
Und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und jetzt kommt natürlich, ich sitze hier wie auf heißen Kohlen. Ich habe eine heiße Kartoffel in der Hand. Gundel, Top 3, komm.
Diesmal mache ich es richtig rum. Ich fange mit der 3 an. Andrei Sapkowski, also sein Fantasy als erstes. Andrei Sapkowski, der Hexer.
Ja, das erste Band, oder?
Die Kurzgeschichten tendenziell. Hm. Dann als nächstes auf Platz 2 ein Herr namens Pasi Ilmari Jeskeläinen, das sind Finne. Der hat diverse Bücher geschrieben, von denen die meisten nicht ins Deutsche übersetzt sind. Aber das, was ich als eine, was ins Deutsche übersetzt ist, heißt auf Deutsch Fräulein irgendwas, irgendwas mit Schnee. Müsste ich nachgucken. Jedenfalls, es ist ein Fantasy-Autor, ein finnischer Fantasy-Autor, den ich total toll finde. Und dann auf Platz 1 Neil Gaiman, American Gods. Und dann jetzt Science Fiction. Platz 3 Louis McMaster Bujold. Das ist eine amerikanische Science-Fiction-Autorin, die hauptsächlich in den 80er und 90er Jahren veröffentlicht hat. Ist ein Zyklus, Variat-Zyklus. Platz 3 ist auch wieder ein Finne, Hannu Rajaniemi. Der hat ein Buch veröffentlicht, das heißt The Quantum Thief. Und auf Platz 1 ist dann auf der Flamme die Sternentagebücher.
Das ist ein starker Top 3. Ist da vielleicht eine Leseempfehlung für mich dabei, was ich unbedingt mal lesen muss?
Ja, was magst du denn? Das ist doch jetzt die entscheidende Frage. Also wäre denn deine Top 3?
Meine Top 3 der Fantasy-Romane. Da muss ich mal ganz tief in mich gehen. Ich bin ein ganz großer Fan von deutscher Fantasy. Ich mag total Bernhard Hennen, die Elfen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich lese praktisch ausschließlich nicht deutsche Fantasy und Science-Fiction.
Okay. Es ist halt so eine Geschmackssache, ne? Das ist auf Platz 3 würde ich sagen. Auf Platz 2 für Fantasy. Ich muss jetzt ein bisschen übermoderieren, weil ich habe mir ehrlich gesagt, du erwischst mich jetzt ganz kalt.
Fantasy. Da weißt du mal, wie das ist.
Ich würde sagen, ja, ganz klassisch, die Herr der Ringe Trilogie. Das sind so subjektiv meine wichtigsten Bücher und das allerwichtigste Fantasy-Roman für mich. Jetzt ist eine schwierige Entscheidung. Kennst du Steven Erikson?
Nee, sag mir ehrlich gesagt nichts.
Spiel der Götter, Garten des Mondes?
Nee, sag mir nichts.
Das ist damals bei Blanc-Vallée gekommen. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken nach dem genauen Titel. Aber das ist so eine ganz lange Serie, die ist auf der Bugwelle von Game of Thrones mitgeritten. Ich glaube, da hatten die das damals veröffentlicht. High Fantasy, aber so ein bisschen so eine Mischung aus deutscher Fantasy, High Fantasy und Game of Thrones, also geht's da auch so um politische Intrigen und hin und her und hoch und runter. Und Science Fiction ist natürlich ganz schwer. Ich glaube, meine Platz 3 wäre da. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Frank Herbert und der Destiny-Trilogie. Ich würde sagen, auf Platz 3, weil es mich zurzeit ein bisschen weniger berührt, ist Frank Herbert, der Wüstenplanet. Mhm. Gefällt mir echt gut. Auf Platz 2 ist die Destiny-Trilogie von David Mack, Star Trek. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Sag mir was, habe ich aber nicht gelesen.
Das ist auch auf jeden Fall eine Leseempfehlung für Star Trek-Fans. So ein Mashup aus den unterschiedlichen Star Trek-Crews und auf Platz 1. Uiuiuiui.
Science Fiction ist schwer.
Science Fiction ist echt schwer. Ich bin zurzeit total auf so einem Periroden-Heeper. So Periroden kann ich jetzt aber, weil ich noch nicht so richtig den Überblick habe über die ganz guten Sachen, würde ich jetzt sagen, dass mein Platz 1 Isaac Asimov ist, die Foundation-Trilogie.
Also ich oute mich als jemand, der weder Isaac Asimov noch Perry Roden jemals gelesen hat. Ich habe mal von Isaac Asimov eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, und waren das Sachkurzgeschichten. Das war das Einzige, was ich jemals von ihm gelesen habe. Mein Ehemann sagt auch immer, ich soll die Foundation-Trilogie lesen. Ich bin auch nicht dazu gekommen.
Ja, aber gekommen. Wenn du einen Einstieg suchst zu Asimov, ist, glaube ich, oh Gott, wie hieß denn das? Die Unendlichen? Ich muss mal ganz kurz Live-Recherche machen, weil das die Foundation-Trilogie ist ein ganz schöner Brecher. Da musst du dich auch sehr drauf einlassen. Und wenn du so, das ist ja Golden Age, dann das ist ja alles ein bisschen träger als heutzutage. Oder lass mich mal ganz kurz suchen, wie das Ding heißt. Vielleicht werde ich ihm nachher im Schnitt hier so eine lustige Wartemusik drunter schreien. Lucky Star. End of Eternity heißt der, am Ende der Ewigkeit. Das ist ein relativ kurzer Band und da geht's um Zeitreisen. Ist auch klassisches von der Schreibart Golden Age, würde ich sagen, aber halt nicht so umfangreich und nicht so elaboriert von der Geschichte her. Von daher würde ich sagen, das ist...
Zeitreisen. Das ist das andere Thema außer Douglas Adams, was wir in der Vorbesprechung hatten. Also aus meiner Sicht die Unmöglichkeit, eine vernünftige Zeitreisegeschichte zu schreiben.
Dann ist...
Ich habe exakt eine einzige gute Zeitreisegeschichte in meinem ganzen Leben gelesen.
Echt? Welche ist das?
Ja, eine Kurzgeschichte. Ja, und schon wieder bin ich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ted Chiang heißt der Autor. Ist ein amerikanischer Science-Fiction-Autor. Fantasy schreibt er auch, aber der schreibt ausschließlich Kurzgeschichten. Und die ist... ja, wie heißt jetzt die Kurzgeschichte hier? Ich glaube, das ist sie. The Merchant and the Alchemist's Gate, das heißt sie auf Englisch. Das ist sie, glaube ich. Das ist eine Zeitreisegeschichte in einem von seinen Kurzgeschichtenbänden. Und das ist die einzige, die ich je gelesen habe, die logisch war. Also wo nicht irgendein Bug oder irgendein Plotfehler drin war, weil die meisten Zeitreisegeschichten sind haben halt einen Fehler, funktionieren nicht, weil halt Zeitreise nicht logisch ist und halt schwierig darzustellen.
Ich glaube, da bist du aber bei Asimov an echt einer guten Adresse, weil da ist kein klassischer Roman, dass irgendwas passiert und dann der Protagonist in der Zeit vor- oder zurückreist, sondern die Unendlichen sind da, oder die Ewigen, Ende der Ewigkeit, die Unendlichen hieß, glaube ich. Ich hab die Vokabeln nicht mehr richtig im Kopf. Auf jeden Fall geht es darum, dass es da so eine Art bürokratische Administration gibt und die Menschheit irgendwann in der Entwicklung einen Weg gefunden hat, die Zeit zu ändern. Und es gibt diese Unendlichen, existieren außerhalb der Zeit und manipulieren die Entstehungsgeschichte des Universums oder die Entwicklungsgeschichte des Universums frei nach Lust und Laune. Das ist dann so ein mathematisches Prinzip, ähnlich wie bei der Foundation-Trilogie dahinter. Und die greifen dann halt hier und da ein, aber keiner kann sich eigentlich mehr erinnern, wie das alles angefangen hat und wie das alles mal ausgesehen hat. So, dann werden halt so Sachen rausgepatcht, ne? Das musst du dir vorstellen, so ein Programmierungsablauf, wo dann so einzelne Sachen, die halt sich als Fehler erwiesen haben, wie Kolonialbestrebungen im Universum, die dann halt in der Zeitlinie irgendwann immer wieder auftauchen und dann halt immer wieder rausgepatcht werden, um praktisch die Entwicklung auf ein Ziel hinauszuführen. So, und dann gibt's halt so mechanische Grenzen, hinter eine Grenze, wo die es nicht hier gucken können. Und da gibt's halt einen Protagonisten, der dann halt jemanden kennenlernt. Das ist dann eine Liebesgeschichte. Und wie sich das dann alles verzwickt. Es ist so ein bisschen Science-Fiction, ein bisschen Zeitreise, aber eher so ein Ah, Stephen King Roman. Ich glaube, das ist so das, was ich jetzt sagen würde.
Stephen King ist auch was ich noch nie gelesen habe. Ja, ich merke es mir mal. Ich werde das dann mal mit dem Lektorenauge lesen und schauen, ob die Zeitreisegeschichte endlich logisch ist.
Ich weiß nicht, ob das dem standhalten kann, aber ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich würde es eher empfehlen als die Foundation.
Ich bin natürlich sehr kritisch. Also Ted Chiang, um das nochmal zu vervollständigen, Ted Chiang ist der Autor, der hat eine Kurzgeschichte geschrieben, die heißt auf Englisch Story of Your Life. Und die ist verfilmt worden vor nicht allzu langer Zeit. Der Film heißt Arrival.
The Arrival. Kennt man ja. Das hat ja ganz großen Erfolg gehabt. Ich glaube, vor 3-4 Jahren oder so war das.
Ja, das war ja auch gut. Genauso wie diese Kurzgeschichten von Ted Chiang. Die sind halt einfach gut. Und die Kurzgeschichte, diese einzig logische Zeitreisegeschichte, die heißt auf Deutsch Der Kaufmann am Portal des Alchemisten. Die hat hier, wie ich hier sehe, auch, ich habe auch gerade Live-Recherche gemacht, diverse amerikanische Science-Fiction-Preise abgesahnt. Hugo, Nebula und noch ein Award. Wie praktisch alle seine Kurzgeschichten. Er veröffentlicht relativ wenig. Immer nur mal so ein paar. Und die sahen dann immer alle möglichen Preise ab, diese Kurzgeschichten. Also das ist, den könnte ich empfehlen. Falls du noch mal sich mit Science-Fiction, falls jemand eine Science-Fiction-Leseempfehlung braucht, kann ich gerne Ted Chiang empfehlen. Der ist wirklich gut.
Liest du denn auch Star Trek-Romane oder gar nicht?
Nicht mehr. Früher habe ich sehr viel Star Trek-Romane gelesen, aber frag mich jetzt bitte nicht nach Details, weil das ist mindestens 15 Jahre her, dass ich den letzten Star Trek-Roman gelesen habe.
15 Jahre? Dann hast du ja die ganzen guten verpasst.
Ich gucke Filme und Serien seitdem. Mehr oder weniger so ein endlos Schleife.
Ah, schade.
Immer mal wieder. Ich bin jetzt gerade wieder mit The Next Generation, habe ich jetzt wieder angefangen. Bin gerade bei Staffel 4. Also ich gucke das dann immer wieder und dann die nächste Serie wieder und so. Das nächste ist leider Voyager.
Leider Voyager, echt?
Ja, habe ich halt eher so nicht so toll in Erinnerung.
Ja gut, wir kommen ins Schwafeln. Ich würde mit dir gerne noch die, wir haben so ein internes Redaktionstool, das heißt Trello. Da sind ein paar Themen für Podcasts gedacht. Und vielleicht können wir die gemeinsam nochmal durchgehen und du kannst sagen, wo du dich vielleicht mit dabei siehst oder in welcher Runde, damit wir dich vielleicht irgendwann mal wiederhören, wenn wir das nicht verwirklichen mit unseren DS9 Enterprise Dingens, was wir noch weiter besprechen müssen. Vielleicht gucken wir da mal gemeinsam rein. Ich hole mir ganz kurz mein Handy raus und dann würde ich sagen, wir gehen es einfach mal durch. Und das ist vielleicht auch für den Zuhörer noch so ein bisschen eine gute Roadmap, was wir in Zukunft so vorhaben mit dem Warpcast. Ich muss in dem Ding auch mal wieder ein bisschen aufräumen, weil hier und da haben wir auch noch ein paar Sachen abgearbeitet. So, ich würde jetzt einfach mal die Kacheln durchgehen und du sagst einfach, wenn dir was einfällt oder du dich irgendwo siehst oder irgendwo für interessierst, sagst du einfach mal Stopp. Wir hätten da The Orville, Staffel 1. Babylon 5.
Stopp.
Star Trek. Babylon 5, echt?
Ja, habe ich vorhin vergessen. Du hast mich ganz am Anfang nach Franchises gefragt. Babylon 5 gehört definitiv dazu.
Da wird der Marco sich aber freuen.
Da habe ich
mir mal erklären, was
meiner eine Prüfung an der Uni versaut wegen Babylon 5. Ich habe dann alle Folgen ganz schnell durchgeguckt, damit ich endlich lernen kann.
Dann hätten wir noch Raumpatrouille Orion. Wir hätten Star Trek, The Motion Picture, Star Trek 2, The Wrath of Khan, The Search for Spock, The Voyage Home, The Final Frontier.
Stopp, The Voyage Home würde ich, interessiert mich, finde ich der beste Film, den sie je gemacht haben.
Uff. Ohne Mist, du bist jetzt hier am Schwadronieren, 20 Minuten über Zeitreisegeschichten und jetzt sagst du, The Voyage Home ist der beste Star Trek-Film, den es gibt?
Ja, der, ich sehe den Punkt, aber es ist halt trotzdem ein guter Film.
Es riecht nach Inkonsistenz.
Ja, ich finde The Voyage Home auch nicht die Zeitreisegeschichte cool, die ist wie alle anderen Zeitreisegeschichten unlogisch. Ich finde halt so diese, das ist einer der wenigen Star Trek-Filme, die sich nicht irgendwie so auf die Hauptcharaktere, der sich nicht so auf die Hauptcharaktere fokussiert. Also hat halt jeder seinen Anteil, alle Mitglieder dieser Crew, und das finde ich ja gut. Abgesehen davon finde ich Wahlgesang total schön.
Okay. So, The Final Frontier, The Undiscovered Country. Dann haben wir Science-Fiction-Masterminds, Isaac Asimov, da fällst du natürlich raus. Masterminds, Gene Roddenberry, Masterminds George Lucas, Jules Verne, William Gibson, Frank Herbert, Douglas Adams.
Würde ich mich, ja.
Aha. George Orwell haben wir noch, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Kurt Laßwitz, Philip K. Dick.
Warum ist das Stanislaw Lem nicht mit auf der Liste?
Bitte?
Warum ist Stanislaw Lem nicht mit auf der Liste?
Persönliche Präferenz.
Okay.
Ja, ich habe die als Kind auch total gerne gelesen. Ich bin auch, also ich glaube, du auch, ne, in den neuen Bundesländern geboren. Und mein Vater hatte von Stanislaw Lem, da gab es diese Robinsons billige Bücher und diese Paperbacks, die in Spalten gedruckt waren. Und da hatte der 3-4 Bände von Stanislaw Lem und die habe ich auch gefressen als Kind oder als Jugendlicher, besser gesagt. So. Wir haben noch über den Tellerrand Philosophie und Science Fiction. Wir haben noch Conventions, Cosplay, also als Fanleben habe ich das jetzt mal tituliert, Fanleben. Conventions, Cosplay, Fanclubs, Fanzines, das Phänomen. Star Wars, Star Wars A New Hope, also die ganzen Filme von Star Wars. Oh, The Mandalorian, die ganzen Serien. Und Robert A. Heinlein habe ich noch für die Masterminds. Das sind jetzt so die Themen auf unserer Roadmap. Natürlich noch so Sachen dabei wie Neo, die immer mal wieder dazwischen kommen. In den stehenden Formaten wie A Beginner's Guide. Vielleicht ist der Beginner's Guide to Perry Roden was für dich, wenn du noch nie einen Berührungspunkt damit hattest.
Mhm, sicher.
Mal klar. Ein bisschen Eigenwerbung. Nee, alles klar, dann würde ich sagen, wir machen uns mal Gedanken, wie das mit uns weitergeht. Gundel, du wirst eine Entscheidung für dich treffen müssen, ob du weiter beim Podcast mit dabei bleiben möchtest. Und in welcher Form oder in welcher Art wir das dann machen. Ob wir dann uns wirklich die großen Themen rannehmen, wie Douglas Adams oder sowas. Oder ob wir uns dann folgenweise durch eine Star Trek-Serie arbeiten. Das werden wir nochmal besprechen, je nachdem, wie das auch deine Zeit hergibt. Und ich würde sagen, hast du dem Hörer noch was mitzuteilen?
Also ich habe den Hörer mitzuteilen, dass ich gerne beim Podcast dabei bleiben möchte. Es macht mir viel Spaß. Das war das erste Mal und ich finde, es war eine sehr interessante und spannende Erfahrung.
Alles klar, dann geht's direkt im Anschluss weiter mit der Feinplanung. Alles klar, das war's für heute. Ich danke fürs Zuhören. Kommt mal auf der Seite vorbei, lasst vielleicht einen Kommentar da. Schaut euch auch mal die Supporters-Page an, wenn ihr Lust drauf habt, uns zu unterstützen. Und wenn es auch einfach bloß ist, durch ein Teilen auf Social Media oder ein Like oder das einfache Weitersagen, vielleicht das Retweeten. Was gibt's denn noch so für Social Media? Ich bin ja komplett raus aus diesem ganzen Zeug. Ich kann Twitter halbwegs bedienen, aber bei Facebook hört's schon bei mir auf. Dementsprechend ist es immer total schwer, wenn ich solche Sachen mache. Es gibt auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen in Form von finanziellen Aufwendungen, ne? Je nachdem, inwieweit das für euch möglich ist, habt ihr die Möglichkeit, das über Steady zu machen. Ihr könnt den Warpshop benutzen, da gibt's tolle T-Shirts und tolle Pullis. Zurzeit sind, glaube ich, eher in Deutschland T-Shirts on vogue als Pullis. Ich glaube, die Pullis heben wir uns ein bisschen für die kältere Saison auf, weil hier sind schon wieder 40 Grad, ey. Mir ist so warm, ich schwitze die ganze Zeit. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Hey do, sagt man in Schweden. Tschüss.